würde gerne vor der Predigt auch noch einmal beten. Ja, großer Gott, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir erleben dein Wirken, wir kennen dich, wir hören von dir, wir erleben Dinge mit dir und das ist so wunderbar. Und trotzdem ist noch nicht alles da von dem, was du verheißt und wollen wir darauf warten, darauf zugehen und ja, damit so oder dabei hoffnungsvoll sein und wirklich in dir unser Glück suchen und ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst. Jetzt, wenn wir auf dein Wort hören, bitte rede du zu uns, bitte lass meine Worte deine Worte sein und öffne uns allen das Herz, öffne uns die Ohren, bitte schenk Kraft, ja, mir beim Reden und uns allen beim Hören. Amen. Der Mathematiker und christliche Philosoph Blaise Pascal hat mal Folgendes gesagt. Alle Menschen versuchen, glücklich zu sein. Darin gibt es keine Ausnahme, wie verschieden die Mittel auch sind, die sie anwenden. Sie streben alle nach diesem Ziel. Was bewirkt, dass die einen in den Krieg ziehen, dass die anderen nicht dahin ziehen, ist dieses gleiche Verlangen. Der Wille tut auch den geringsten Schritt stets nur auf dieses Ziel hin. Es ist der Beweggrund für alle Handlungen aller Menschen, bis hin zu denen, die sich erhängen wollen. Alle Menschen versuchen mit allem, was sie tun, diesem Ziel ein bisschen näher zu kommen, glücklich zu sein. Und dann ist eigentlich nur die Frage, auf welche Art versuchen wir das? Auf welche Art versuchst du, glücklich zu werden? Und ich glaube, dass letztlich auch Jesus genau darüber gesprochen hat und er dazu auch einen ganz bestimmten Weg vorschlägt. Und so soll es heute Morgen um diese Frage gehen, auf welche Art versuchst du, glücklich zu werden? Und dazu wollen wir uns einen Text von Jesus anschauen. Und wir machen das auch wieder als Teil unserer Predigtreihe über die Bibel und darüber, was machen wir mit der Bibel. Wir werden uns diesen Text anschauen und da ist es auch wieder so, okay, wenn ich wissen will, was sagt dieser Text, was sagt die Bibel, muss ich schauen, was will der da spricht oder schreibt, was will er denn sagen? Ich muss die Absicht des Autors rauskriegen, was wir vor ein paar Wochen hatten. Die Absicht des Autors, das ist die allererste und wichtigste Auslegungsregel. Um das rauszukriegen, dazu muss ich mir eben anschauen, was er sagt. Ich muss mir seine Sprache anschauen, seine Worte. Ich muss das ernst nehmen, was er sagt und damit meine Liebe dazu ausdrücken. Deshalb, ich muss Sprache lieben. Ich muss mich in das, was er gesagt oder geschrieben hat, rein vertiefen. Und dann ist das eben nach der zweiten Auslegungsregel, Kontext ist King, ist das eben die Auslegungsregel Nummer 3, Sprache lieben. Und mit dem, was Jesus da sagt, wollen wir uns eben die Frage stellen, auf welche Art versuchst du, glücklich zu werden? Und ich hoffe, dass ich und dass wir alle auch durch diese Predigt dem Glück ein bisschen näher kommen. Auch wenn der Weg dahin auch seine anstrengenden Seiten hat und eben auch damit anfängt, dass man aktiv zuhört, aktiv mitdenkt, was auch schon ein bisschen anstrengend sein kann. Also auf welche Art versuchst du, glücklich zu werden? Jesus' Sichtweise dazu ist folgende. Matthäus Kapitel 5, Abvers 3. Er sagt, glücklich, die arm sind im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glücklich, die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glücklich, die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde erben. Glücklich, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich, die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glücklich, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen und verfolgen und alles Böse lügnerisch über euch sagen, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Denn ebenso verfolgten sie auch die Propheten vor euch. Das sind die Worte Jesu. Und dazu wollen wir uns als erstes anschauen, worum geht es hier denn wirklich? Worum geht es hier denn? Und diese Frage erkennt man bei diesem Text und bei vielen anderen Texten auch eben oft daran, welches Wort in einem Abschnitt denn oft vorkommt oder was da wichtig ist. Und das ist hier wirklich eindeutig, ist das Wort glücklich. Glücklich sind die und die. Und deshalb lautet der erste Punkt, Jesus geht es ums Glück, ums Glücklichsein. Und das überrascht vielleicht den einen oder anderen, dass es darum auch in der Bibel geht, oder auch überrascht es vielleicht den einen oder anderen, weil bei vielen Bibelübersetzungen, die man vielleicht so auch im Kopf hat, im Ohr hat, heißt es hier, selig sind oder glückselig sind die und die. Warum denke ich aber, dass es hier tatsächlich ums Glücklichsein geht und nicht um Seligsein oder sowas? Das macht ja durchaus einen Unterschied. Und das hängt eben vor allem daran, wie ist dieses eine Wort zu verstehen. Das heißt, wir müssen schauen, was meint dieses Wort denn? Jesus, der das hier gesagt hat, der hat was damit gemeint. Und da ist die Frage, was hat er denn gemeint? Also was heißt dieses Wort glücklich oder glückselig? Grundsätzlich steht da ein griechisches Wort dahinter. Und es ist aber eben ein anderes Wort wie das, was normalerweise für gerettet sein benutzt wird. Also es geht hier nicht um die Tatsache, dass da jemand gerettet ist. Es geht nicht um die ewige Seligkeit. Sondern dieses Wort ist ein anderes, was hier Jesus benutzt. Und dieses Wort will sagen, da ist jemand glücklich zu preisen. Also er kann sich glücklich schätzen. Dieses Wort hat eine lange Tradition in den Psalmen und in den Sprüchen aus dem Alten Testament. Da steht quasi das gleiche Wort im Hebräischen. Und dann kommt diese Formulierung immer wieder vor, diese Glücklichpreisungen. Zum Beispiel in Psalm 1, Vers 1, da heißt es, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Und das übersetzen auch die meisten anderen Übersetzungen mit glücklich, oder man kann auch sagen, wohl dem Mann, das machen auch manche Übersetzungen, also dem Mann, der das tut oder der so jemand ist, dem geht es gut. Der kann sich ja glücklich schätzen. Der erlebt, was wirklich Glück ist. Und in Sprüchen kommt das immer wieder vor, zum Beispiel in Sprüche 3, Vers 13, da heißt es, glücklich der Mensch, der Weisheit gefunden hat, der Mensch, der Verständnis erlangt. Also dem geht es gut, wenn er Weisheit hat. Der hat wirklich Glück. Und solche Glücklichpreisungen haben wir dann auch nochmal im Neuen Testament. Zum Beispiel bei Maria. Maria ist mit Jesus schwanger und sie wird den Messias zur Welt bringen. Und genau darüber sagt sie in Lukas 1, Vers 48, von nun an werden mich glücklich preisen alle Völker. Und damit meint sie eben, sie kann sich in den Augen aller Menschen glücklich schätzen. Sie werden mich für einen glücklichen Menschen halten, weil sie die Mutter von Jesus sein darf. Und sie meint dabei nicht oder denkt nicht daran, okay, von nun an werden die Leute denken, dass ich deswegen gerettet bin. Diese Meinung ist sie selbst nicht und unterstellt das auch anderen Menschen, glaube ich, nicht, sondern es geht wirklich eher um diese Tatsache, was viel naheliegender ist, okay, damit hat sie was Tolles im Leben. Sie ist glücklich zu preisen, dass sie die Mutter von Jesus sein darf. Und es würde eben auch daran vorbeigehen, dass sie auch an ihn glauben muss, um gerettet zu werden. Also es geht nicht um das ewige Gerettetsein. Es geht darum, ob jemand sich glücklich schätzen kann und das eben in den Augen anderer. Kann sich jemand glücklich schätzen in den Augen anderer? Und wenn Jesus sagt, du kannst dich glücklich schätzen, heißt das, in den Augen Gottes kannst du dich glücklich schätzen. Und wenn es seine Sicht der Dinge ist, dann würde ich sagen, muss es auch so sein. Er weiß, was es heißt, glücklich zu sein. Er hat das Glück erfunden. Und dann ist eben das, was wir hier direkt an dem ersten Wort sehen und daran, dass es so oft wiederholt wird, es geht hier ums Glück, ums Glücklichsein und darüber, was Jesus denkt, was Gott selbst denkt, wer glücklich ist. Darüber, wer sich wirklich glücklich schätzen kann. Und dann müssen wir uns in diesem Vers, in diesem ersten Vers noch einen zweiten Begriff anschauen, der für alle anderen Verse auch wichtig ist, es zu verstehen. Und das ist der Begriff, die arm sind im Geist. Also glücklich sind die arm sind im Geist. Was heißt denn arm sein im Geist? Ich glaube, es heißt nicht, dass es darum geht, dass jemand geringe geistige Fähigkeiten hat. Also dass er irgendwie nicht so klug ist, dass er sozusagen arm ist am Intellekt. Man könnte da vielleicht die Stelle mit den Kindern als Parallelstelle nehmen, wo Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihrer ist das Reich der Himmel, genauso wie hier. Und Kinder sind eben noch nicht so klug wie Erwachsene, zumindest meistens nicht. Gibt sicher Ausnahmen, aber grundsätzlich ist ihr Intellekt eben noch nicht so ausgereift. Könnte sein, dass das hier gemeint ist, aber ich glaube nicht, dass Jesus das hier meint. Warum nicht? Ich glaube das, weil auch die anderen Glücklichpreisungen irgendwie in eine andere Richtung gehen. Und ich glaube es auch, nicht, dass das gemeint ist, sondern was anderes gemeint ist, weil auch hier bei dieser Aussage geistlich im Arm sein, weil auch hier das Alte Testament im Hintergrund steht. Weil auch da ist vor allem in den Psalmen immer wieder die Rede von solchen, die wissen, dass sie Gott brauchen und dass sie nur Gott brauchen. Sie wissen, dass sie in einer Notlage sind, dass sie irgendein Elend erleben und dass nur Gott sie da rausholen kann. Sie wissen um ihre geistliche Armut. Also nicht geistig, was den Intellekt meint, sondern geistlich, was die Gottesbeziehung betrifft. Menschen, die arm sind am Geist, wissen, dass sie mehr von Gottes heiligem Geist in sich brauchen. Oder sie wissen, dass sie Schuld gegenüber ihm haben und dass sie letztlich wie Bettler vor ihm sind. Psalm 34, Vers 19, da heißt es, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, die rettet er. David betet in Psalm 51, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Ich glaube, diese Haltung hat Jesus hier vor Augen, wenn er sagt, glücklich, die arm sind im Geist. Sie sehnen sich nach Gott, sie sehnen sich nach seinem Wirken. Sie wissen um ihre geistliche Not. Sie leiden darunter, dass Gott mit seinem Heiligen Geist in ihnen nicht so wirkt, wie er es eigentlich möchte. Also sind Menschen, die sozusagen nicht arm sind am Geist, am menschlichen Geist, sondern die arm sind am Heiligen Geist und die sich aber nach mehr von Gott in ihrem Leben sehnen. Über solche sagt Jesus, die können sich glücklich schätzen. Ihr könnt euch glücklich schätzen. Wer weiß, wie sehr er Gott braucht, und wer weiß, was Gott einem geben kann, der wird Glück finden. Und dann ist es letztendlich tatsächlich so, laut Jesus, laut dem, was er hier sagt, das Bedürfnis, glücklich zu werden. Auf der einen Seite dieser Antrieb, den wir in uns haben, was wir mit jeder Handlung tun, dieses Bedürfnis, glücklich zu werden. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite unsere Beziehung zu Gott, unser Leben mit Gott. Das sind nicht zwei Sachen, die sich ausschließen, sondern das gehört zusammen. Es gehört komplett zusammen in den Worten Jesu hier. Gott suchen, nach ihm verlangen zu haben und glücklich sein zu wollen. Ich hatte am Anfang dieses Zitat von Blaise Pascal gebracht. Also alle Menschen versuchen stets mit allem, was sie tun, diesem einen Ziel ein bisschen näher zu kommen, glücklich zu sein. Ich habe dieses Zitat aus einem Buch von dem Theologen und Pastor John Piper. Und er kommentiert dieses Zitat auch nochmal mit sehr treffenden und folgenden Worten. Er sagt, diese Aussage von Blaise Pascal passt so sehr auf mein eigenes tiefes Verlangen und alles, was ich je bei anderen gesehen hatte, dass ich sie, diese Aussage, akzeptierte und seither keinen Grund gefunden habe, sie anzuzweifeln. Vor allem sprach es mich an, dass Pascal über diese Tatsache kein moralisches Urteil fällt. Es schien so, als ob er es nicht für eine Sünde hielt, dass man nach seinem Glück strebt, sondern schlicht für eine Tatsache der menschlichen Natur. Es ist ein Gesetz im menschlichen Herzen, so wie die Schwerkraft ein Naturgesetz ist. Also alle Menschen versuchen mit allem, was sie tun, glücklich zu werden. Und das ist einfach eine Feststellung, eine Tatsache, die wir auch an uns selbst einfach beweisen und nachvollziehen können und auch bei allen anderen Menschen letztendlich sehen. Und auch wenn wir jetzt Jesus damit reinbringen und über sein Urteil darüber, an keiner einzigen Stelle kritisiert Jesus, dass man glücklich werden will. Stattdessen redet er selbst vom Glück in dieser Stelle hier in Matthäus. Und dann ist aber die Frage, wodurch versuchst du, glücklich zu werden? Wovon versprichst du dir Glück und ein gutes Leben? Wenn ich das und das habe oder das und das hätte, dann wäre ich zufrieden. Was ist das bei dir? Ein Partner? Dass du gemocht wirst? Dass die Dinge, die du tust, klappen und sie deinen eigenen Ansprüchen genügen? Bist du dann glücklich? Oder einfach möglichst keinen Stress haben? Ich will mich möglichst immer gut fühlen. Und wenn dann doch Stress und Schwierigkeiten da waren, dann Hauptsache ich gleiche sie wieder mit genug Freizeit und Unterhaltung aus. Wodurch versuchst du, glücklich zu werden? Und auf welche Art und Weise du glücklich werden willst, dazu hat Jesus sehr wohl etwas zu sagen und würde sagen, diese Sache ist richtig und diese andere Sache ist falsch. Und er lädt ein zu einem Weg zum Glück. Was Jesus von dir möchte und was er für dich hat, das ist nicht einfach Religion und ist nicht einfach eine Weltanschauung. Jesus spricht über das, was jeder einzelne Mensch ständig möchte und sucht. Glück. Wann kann sich jemand glücklich schätzen? Und seine Antwort in dem ersten Satz ist, du kannst dich glücklich schätzen, du wirst Glück erlangen, wenn du weißt, wie abhängig du von Gott bist. Wenn du alles erwartest von Gott. Wenn du ihn suchst und nach ihm verlangst und weißt, dass nur er deine Sehnsucht nach Glück stillen kann, dann kannst du dich glücklich schätzen. Denn unruhig ist unser Herz, bis dass es Ruhe findet in dir. Darum geht es Jesus. Dazu möchte er etwas anbieten. Dazu verweist er uns auf den Schöpfer, der uns gemacht hat. Er lädt dazu ein. Er lädt dazu ein, da dazuzugehören. Und mit seiner ersten Aussage zeigt er schon, in welche Richtung es geht. Und bevor wir jetzt schauen, okay, wie wird man denn einer, der da dazu gehört, schauen wir jetzt erstmal noch genauer, was ist das denn, was er anbietet? Oder was ist es denn, was er verheißt? Und das habe ich überschrieben mit, er gibt echte Verheißungen. Und da ist es ja so, diese Sätze hier sind immer gleich aufgebaut. Und wir wollen ja wissen, was ist das, was Jesus hier gemeint hat. Und wenn wir Sprache lieben, dann müssen wir uns nicht nur einzelne Worte anschauen, sondern auch schauen, wie sind sie denn miteinander verbunden? Also wie sind die Sätze aufgebaut? Und da ist hier immer das gleiche Muster. Jeder Vers. Also er sagt immer, glücklich sind die und die und dann, denn mit ihnen ist das und das. Immer so aufgebaut. Eine sehr klare Satzstruktur. Und dann ist die Frage, okay, in welchem Verhältnis steht jetzt jeweils der erste Teil des Satzes zu dem zweiten Teil des Satzes? In gewisser Weise ist es eine Bedingung, die Jesus hier nennt. Also man muss so und so sein, dann kann man sich glücklich schätzen, weil einem das und das widerfahren wird. Also in gewisser Weise eine Bedingung, man muss jeweils so einer sein. Aber es ist keine Aufforderung, werde so und so. Und dann bekommst du das. Oder werde so, damit du das bekommst. Es ist keine Aufforderung, es ist, du kannst dich glücklich schätzen, wenn du so einer bist. Aber Jesus sagt hier nirgends, wie man ein solcher wird oder dass man sich anstrengen soll, so einer zu werden. Er sagt, du kannst dich glücklich schätzen, wenn du so einer bist. Also es ist einfach eine Feststellung, ein Aussagesatz, aber es ist keine Aufforderung. Jesus behauptet oder er stellt dar oder preist, dass Leute, die etwas Bestimmtes mitbringen oder an den Tag legen, dass die Glück erfahren. Und dann begründet er es mit einer Sache, die diesen Leuten widerfahren wird. Und er begründet es auch nicht durch Logik oder so, dass es allen automatisch einleuchtet, sondern auch da hat er einfach den Anspruch, dass es stimmt, was er sagt. Also dass es stimmt, dass ihnen das auch widerfahren wird. Und all diese Sachen, die er da nennt, das sind eigentlich alles Sachen, die in der Zukunft passieren werden. Und es sind alles Sachen, die nur Gott geben kann. Was ist das im Einzelnen, was er ihnen verheißt? Wir können das einmal durchgehen. Das erste, Vers 3, glücklich die Armen sind im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Der Himmel steht hier für den Wohnort Gottes. Es geht um sein Reich, er wird es aufrichten in der neuen Welt Gottes. Und Jesus sagt, bei dieser Herrschaft Gottes, da könnt ihr mit dabei sein und mit in diesem Reich leben. Vers 4, glücklich die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Die Trauer und das Leid wird nicht ewig so weitergehen, sondern Gott selbst wird Trost schenken, wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Auch das ist eine Verheißung für die Zukunft. Vers 5, glücklich die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde erben. Am Ende wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Besitzen werden sie diejenigen, die wie er sanftmütig sind. Vers 6, glücklich, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Wer nach Gerechtigkeit hungert, der wird dann mehr als genug zu essen haben, weil Gott für Gerechtigkeit sorgen wird. Was hier Böses getan wurde, wird er bestrafen, was Gutes getan wurde, wird er belohnen und in der neuen Schöpfung wird es überall vollkommen gerechte Zustände geben. Also wer sich schon jetzt danach sehnt, der wird dort wirklich gesättigt werden. Vers 7, glücklich die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Wer hier von Gott gelernt hat, mit anderen barmherzig zu sein, der wird Gott im Gericht auch barmherzig behandelt. Glücklich, Vers 8, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Wer reinen Herzens ist, der wird in der Gegenwart Gottes sein dürfen und Gott selbst dauerhaft und mit eigenen Augen sehen dürfen. Vers 9, glücklich die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Wer sich für Frieden einsetzt, der wird nach Gott benannt werden und andere werden wissen, ja, der gehört zu Gott. Vers 10, glücklich die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Also hier nochmal, er wird in Gottes neuer Welt leben dürfen. Er ist Teil seiner Herrschaft. Und das ist wirklich so, das sind alles Sachen, die einen komplett in die Zukunft verweisen. Alles Verheißungen für die Zukunft und alles Sachen, die nur Gott schenken kann. Und dann hat der christliche Glaube ja manchmal den Ruf, okay, was da gesagt wird, was der christliche Glaube anbietet, das sind nur Vertröstungen auf die Ewigkeit, die es ja aber vielleicht gar nicht gibt. Man sagt, also die Christen sagen den Leuten, später wird alles besser und dann ist es egal, wenn es einem hier schlecht geht. Und das ist aber billiger und manipulativer Trost. Und vielleicht bist du heute Morgen auch hier und siehst das ähnlich. Dann will ich dir sagen, du bist mit solchen Gedanken hier auch herzlich willkommen. Aber denk doch mal über Folgendes nach. Sagt das wirklich etwas aus, wie weit etwas weg ist, wie echt und realistisch das ist? Also für fast alles, was man jetzt tut und das sich auch wirklich lohnt, braucht man Vertrauen, dass es für später Sinn macht. Ganz viele Beispiele in unserem alltäglichen Leben, zum Beispiel beim Thema Geld. Ich lege jetzt etwas zur Seite, damit ich später was habe, meistens auch noch mit Zinsen. Und dabei gehe ich stark davon aus, dass diese Zeit kommen wird. Sie ist für mich jetzt schon real. Auch in der Kindererziehung. Ich bringe ihnen jetzt Sachen bei. Und investiere mich und ich opfere Sachen, damit meine Kinder später in dieser Welt zurechtkommen. Oder auch Schule und Ausbildung, ich mache es jetzt, damit ich später einen gewinnbringenden Job tun kann. Wenn das Spätere für mich nicht real ist, wird es ein böses Erwachen geben. Die Zukunft wird eintreffen. Wir gehen ihr immer entgegen. Die Zukunft wird eintreffen. Und wer hat die endgültige Zukunft in der Hand? Der diese Worte hier spricht. Es ist letztendlich die maximale Perspektive von etwas, das wir auch so im Kleinen kennen. Die Gegenwart wirkt sich auf die Zukunft aus und die Zukunft wird kommen. Und wenn es einen Gott gibt, der diese Welt gemacht hat, dann finde ich, ist es naheliegend, dass er auch diese Welt und uns gemacht hat, dass wir langfristig da sind, dass wir sehr langfristig da sind, dass wir ewig da sind. Und die ganzen Sachen, die Jesus ja auch sagt, die sind, glaube ich, auch nicht willkürlich. Und wenn du darüber nachdenkst, dann wirst du da auch überall einen Zusammenhang sehen. Wer barmherzig ist, der wird Barmherzigkeit erfahren. Wer reinen Herzens ist, wird Gott schauen. Wenn wir wissen, wie heilig und herrlich Gott ist, merken wir, alles andere wäre eine Katastrophe, alles andere wäre ein Frevel und würde etwas Böses an den schönsten Ort im Universum bringen. Und nach der Bibel ist das Leid und das Schwierige im Hier und Jetzt auch nichts Nebensächliches. Leid ist ursprünglich nicht von Gott gewollt. Und Leid und Sünde zerstören Sachen, für die es eigentlich gute Möglichkeiten gäbe. Deshalb, glaube ich, leiden Christen besonders an schlechten Umständen. Sie sehnen sich nach Gerechtigkeit. Sie wissen, wie es schöner und besser sein könnte. Und sie arbeiten auch jetzt schon daran mit, im besten Fall. Sie sind Friedensstifter, wenn sie ihrem Herrn folgen. Sie fangen damit im Kleinen an. Aber Christen sind eben auch realistisch genug, um zu wissen, dieser Frieden und diese besseren Zustände, das wird hier und einfach durch uns nicht kommen. Dafür braucht es das Eingreifen Gottes. Und hier haben wir jetzt Jesus, den Sohn Gottes, der genau diese Sachen verheißt. Er sagt, wie die Zukunft aussehen wird, die ganz sicher einmal kommen wird, wie sie für die kommen wird, die er hier glücklich preist, die, die auf dem richtigen Weg sind. Deshalb nein, es ist nichts Vertröstendes, was Jesus lehrt. Es ist der echte und wahre Trost des lebendigen und allmächtigen Gottes. Deshalb lebe schon jetzt mit der Perspektive auf das, was langfristig nur Sinn macht. Lebe schon jetzt mit der Perspektive Ewigkeit. Denkst du, Glück ist nur auf dieses Leben beschränkt? Ist Glück überhaupt eins der entscheidenden Merkmale dieses Lebens hier? Es lohnt sich, darüber nachzudenken, und es lohnt sich, diese Frage für sich zu beantworten. Und ich glaube eben vor allem mit der Antwort, die Jesus hier gibt. Halt dir das vor Augen für dein ganzes Leben. Glücklich werdet ihr sein, glücklich wirst du sein, wenn ihr solche Menschen seid. Sanftmütig, Friedensstifter, trauernd, nach Gerechtigkeit verlangend, mit reinen Herzen. Denn Gott wird seine himmlische Herrlichkeit mit solchen Menschen teilen. Das sagt Jesus hier. Glücklich die, denn ihnen wird Gutes widerfahren. Und was er insgesamt damit machen will, darauf schauen wir jetzt noch in einem dritten Punkt. All das ist eine Einladung, dazu zu gehören. Und da haben wir diese eine Frage ja bisher noch gar nicht beantwortet. Wer gehört denn jetzt dazu? Wer sind diese Leute, von denen Jesus hier spricht? Sind das alles verschiedene Personengruppen? Also okay, die Barmherzigen auf der einen Seite, dann gibt es noch die Gruppe von den Sanftmütigen, dann noch die Gruppe von den von denen die Reinherzen sind, und die einen bekommen das, die anderen bekommen das. Sind das verschiedene Personengruppen oder ist das doch irgendwie alles eine Personengruppe? Wem genau gelten diese Verheißungen? Und ich hatte schon gesagt, es ist keine Aufforderung von Jesus, so einer zu werden. Jesus sagt hier nirgends, wie man einer von denen wird. Er sagt es nicht explizit. Aber wenn es das nicht ist, was will Jesus dann damit machen? Was ist hier die Absicht des Autors? Und dazu, glaube ich, müssen wir uns den Text einmal als Ganzes, wahrnehmen und überlegen, wie irgendwie so alles zusammenhängt. Was macht Jesus hier? Also er argumentiert nicht, er appelliert nicht an unseren Verstand oder an unseren Willen, strengt euch mehr an. Und er sagt auch nicht, wenn ihr solche seid, dann werdet ihr euch immer glücklich fühlen. Was er macht ist, er verheißt etwas. Er proklamiert etwas. Für uns ist es nicht so, dass wir logische Anhaltspunkte haben, dass seine Aussage in sich wahr ist. Wir können nicht durch unsere Erfahrung belegen, ja doch, stimmt, er muss recht haben. Sondern letztlich ist es eine Vertrauensfrage. Glaube ich, dass Jesus recht hat? Und bin ich bereit, diesen Weg zu gehen, einfach weil Jesus ihn weist? Weil er ihn proklamiert? Weil er proklamiert, dass am Ende dieses Weges Glück stehen wird? Glaube ich ihm? Und folge ich ihm auf diesem Weg? Auf diesem Weg, den er selbst auch gegangen ist. Sanftmütig, barmherzig. Und er ist ihn gegangen und hat selbst dabei die größte Freude und Liebe ausgestrahlt, die je ein Mensch ausgestrahlt hat. Und dann will Jesus nicht explizit sagen, wie man zu so einem wird, der barmherzig ist, der sanftmütig ist, der reinen Herzens ist. Aber er verspricht denjenigen einfach erstmal, okay, das größte Glück. Und die Frage, die er damit anstiften, ist, willst du so einer werden? Sehnst du dich so sehr nach dem Glück, das ich für dich habe? Und Jesus lädt dazu ein, sich diese Frage zu stellen und das zu wollen. Und Jesus lädt dazu ein, ihn als den einzigen Weg dahin zu erkennen. Und dann, glaube ich, geht es hier eben nicht nur um eine Person, geht es hier um eine Personengruppe und eben nicht um verschiedene Personengruppen, sondern um eine Personengruppe, die tendenziell alle diese Eigenschaften haben. Woran wird das, glaube ich, deutlich, dass es für Jesus nur eine Gruppe ist? Und wo ist dann auch dieser Hinweis, den er gibt, wie man da dazugehört oder wie man so einer wird. Ganz am Ende die letzten Verse, Vers 11 und 12. Glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen und verfolgen und alles Böse lügnerisch über euch sagen, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß, denn ebenso verfolgen sie auch die Propheten vor euch. Also da haben wir jetzt auch nochmal eine Glücklichpreisung. Und genau nach dem gleichen Muster, die, die sich glücklich schätzen können, die haben hier manches schwer, aber in der Zukunft wird Gott ihnen geben, was nur er geben kann. Das ist eine Glücklichpreisung, wie genau die davor, aber, was fällt hier aus, diese ist viel ausführlicher. Und Jesus bündelt da sozusagen nochmal alles zusammen. Und er sagt, oder er konzentriert es auf sich, er bringt sich damit rein. Weil was sagt er? Glücklich, wenn sie euch beschimpfen und verfolgen und nicht gut finden, nicht einfach so, sondern wenn sie das tun, um meinetwillen. Wenn sie euch das antun, weil ihr zu mir gehört. Jesus klärt diesem letzten Vers auf, dass es bei all dem eigentlich um ihn geht. Wenn jemand um seinetwillen Leid trägt, wenn jemand barmherzig ist, wie nur er barmherzig ist, dann gelten einem diese Verheißungen, weil anders kannst du so ein Mensch nicht werden. Kannst du das lesen und sagen, ja doch, zu den Sanftmütigen, da gehöre ich dazu? Oder doch ein reines Herz habe ich eigentlich schon, mir gilt diese Verheißung. Diese Sachen bekommen wir nur in Jesus und durch Jesus und durch seine Gnade. Weil der Weg dazu, so ein Mensch zu sein, wie Jesus ihn beschreibt, das werden wir nicht einfach so. Jesus sagt in diesen Versen nirgends, wie man so ein Mensch wird oder dass man sich anstrengen soll. Aber er lädt uns dazu ein, so ein Mensch werden zu wollen. Und er lädt uns dazu ein, indem er es eben sagt, dann werdet ihr Glück finden. Und ganz am Ende gibt er den Hinweis, all diese Sachen wird man nur haben durch ihn. Und so ein Mensch zu werden, das ist gleichbedeutend mit einem Lebensstil, mit einem Leben in der Nachfolge, ihm ähnlich zu werden, weil Jesus selbst so gelebt hat. Er hat geweint und getrauert über die Nöte in dieser Welt, das Leid von Menschen. Er hat es mit eigenen Augen gesehen und darüber getrauert und geweint. Und er war die Barmherzigkeit in Person und hat sich denen zugewandt und ihnen geholfen, die in der größten Not waren. Und er war auch mit denen, die gegen ihn waren, sanftmütig und hungerte gleichzeitig so sehr nach Gerechtigkeit für diese Menschen und für die Welt. Und so brachte ihn sein Weg letztlich ans Kreuz, weil er so gerecht und so rein gelebt hat, deshalb wurde er verfolgt und hingerichtet. Und gleichzeitig ist Jesus bis zum Schluss freiwillig diesen Weg bis ans Kreuz gegangen. Er hat es getan um unseretwillen. Er hat es getan aus Barmherzigkeit. Er hat es getan, um Gerechtigkeit zu bringen und Frieden zu stiften zwischen uns und Gott, für dich und mich, obwohl wir das eigentlich nicht verdient haben. Weil eigentlich hätte keiner von uns Gutes von Gott erwarten können. Weil wir Sünder sind. Weil wir nicht so sind, wie es hier steht. Weil wir nicht so sind, wie wir eigentlich leben sollen. Und weil wir uns so sehr meistens dagegen sträuben, so zu leben. Wie er es aber sagt, so ist es gut. Und so ist es richtig. Und so werdet ihr glücklich werden. Und dann ist es letztlich die gleiche Sünde wie schon bei Adam und Eva, dass wir in uns fragen und uns nicht vorstellen können oder die Frage haben, sollte Gott wirklich gesagt haben? Meint Jesus das ernst? Meint er es wirklich gut mit uns oder enthält er uns das Glück vor? Ist das wirklich der Weg zum Glück? Dann sind wir oft gefangen in unserem Egoismus und nur Gott selbst kann uns da rausholen. Und er hat es getan in Jesus Christus, weil er für unsere Schuld gestorben ist. Und er hat sie ein für alle Mal weggenommen. Er vergibt uns Sündern und lässt uns teilhaben an seiner Herrlichkeit. Und dann zählt eben nicht mehr, ob wir sanftmütig sind, ob wir barmherzig sind, sondern dass er es ist. Und er uns kleidet in diesen Tugenden, in diesen Kleidern der Sanftmut, der Barmherzigkeit, der Gerechtigkeit. Er tut es aus Gnade. Das ist das Evangelium. Das ist die rettende Botschaft der Bibel. Und dazu will Jesus mit diesen Versen einladen. Dem er uns sagt, wie wir leben müssen und wie wir sein müssen, wenn wir wirklich glücklich werden wollen. Aber du kannst das selbst nur sein und anwenden, wenn du ihm vertraust, wenn du in diesem Evangelium lebst. Was heißt das im Evangelium leben? Es heißt, diesem Gott zu glauben und ihm zu vertrauen. Ihm dein Leben anzuvertrauen, es ihm zu übergeben, indem du sagst, nein, ich will mein Leben nicht nach meinen Vorstellungen leben. Oder so wie sonst irgendjemand es will, sondern ich will mein Leben so leben, wie du es willst, Gott. Und ein Leben im Evangelium zu leben heißt, Buße zu tun. Ihm deine Sünde eingestehen und ihm sagen, ich bereue. Es tut mir leid. Es war der falsche Weg, wo ich nach Glück gesucht habe, wo ich nach Wahrheit gesucht habe. Bitte vergib mir. Und diese beiden Sachen, Vertrauen und Buße tun, das ist etwas, das man einmal tut, wenn man noch kein Kind Gottes ist. Und wenn du da dazugehörst, möchte ich dich dazu einladen, fang an, diesem Jesus zu folgen. Fang an, in ihm dein Glück zu suchen. Gib ihm dein Leben. Und diese beiden Sachen, Vertrauen und Buße tun, sollen auch dein Leben prägen, liebes Kind Gottes. Dafür ist Jesus auch für dich gestorben. Er ist dafür gestorben, dass du mit ihm Gemeinschaft hast, dass du ihm ähnlicher wirst und dass du auch mit denen Gemeinschaft hast, die auch auf diesem Weg gehen, die ihm nachfolgen. Das verändert dich. Gemeinschaft haben mit ihm und Gemeinschaft haben mit anderen Kindern Gottes, das verändert dich. Nicht auf einzelne Sachen hier zu schauen und zu sagen, so, ich will jetzt sanftmütiger werden oder ich will jetzt barmherziger werden. Dieser Text ist eine Einladung, durch Jesus glücklich zu werden. Es ist eine Einladung, glücklich zu werden, auf die Art zu leben, wie er es sagt. Auch wenn das an vielen Tagen Mühe und Not bedeutet, auch wenn das viele um dich herum nicht verstehen und dir andere Sachen vorschlagen, wie du glücklich werden kannst. Aber du kannst darin glücklich werden, wenn du Jesus folgst, weil du weißt, der Schöpfer des Universums hat gesagt, dass ich auf diese Art und Weise glücklich sein werde. Er preist mich glücklich, wenn ich so einer bin, wenn ich zu ihm gehöre. Alles andere brauche und will ich nicht. Amen. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche und möchte uns gerne auch den Segen unseres Gottes noch einmal zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.